Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich will das an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich euch Musikern und euch Technikern sowas von dankbar bin. Die letzte Zeit ist eine sehr intensive Zeit, auch eine Zeit von Veränderung und Ausprobieren. Ich bin euch sehr dankbar für all die Mühe, die ihr da investiert, für die Zeit, die da reingeht. Ich finde das sehr klasse. Vielen Dank euch dafür. Ich würde gerne mit uns starten und ich will gerne mit uns beten, und wenn das geht, steht doch mit mir zum Gebet auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der unser Leben in der Hand hat. Ganz egal, ob es gerade richtig gute Zeiten sind oder ob es Zeiten sind, die uns herausfordern, wo es schwierig ist. Und ich bin dir dankbar für die Beispiele und die Vorbilder, die wir in deinem Wort haben, die uns Mut machen, auf dich zu sehen und die uns zeigen, wie es auch durch schwierige Zeiten hindurchgeht. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann und dass es uns deutlich macht, dass das dein Weg mit uns sein kann und dass das die Art und Weise ist, wie du dir das vorstellst, das Leben mit dir, mit mir und mit jedem von uns. Gebrauch du mich jetzt bitte. Amen. Setzt euch gerne. Ich weiß nicht, wie das für dich ist oder wie das für dich auch gewesen ist. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die so inzwischen den Jahren doch gemerkt haben, dass sie so ein bisschen erreicht worden sind von so einem Corona-Blues. Dass das so nicht ganz so einfach ist, da auch wieder in den Tritt zu kommen, das ist alles so anders, neues Jahr und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach. Wir hoffen ja darauf, dass die Zeit irgendwann zu Ende geht, dass es dann sich alles wieder ein Stück normalisiert. Aber ich habe mich auch gefragt, was passiert, ich will mir das gar nicht so vorstellen, aber was passiert, wenn das noch eine ganze Zeit lang so dauert? Wenn sich unsere Hoffnung auf ein Normal wieder erstmal noch einige Monate hinzieht. Und im Prinzip ist das ja nichts Neues. Immer wieder ist das so, dass wenigstens in meinem Leben, wird wahrscheinlich in deinem Leben auch nicht ganz anders sein, dass wir immer wieder mit Enttäuschungen konfrontiert sind, dass wir uns Sachen vorgestellt haben, dass wir gedacht haben, das wäre doch klasse, wenn sich das so entwickelt, oder das wäre gut, wenn das und das jetzt möglich wird, und es ist ganz anders geworden. Und meine Frage ist bei dem Ganzen, welche Rolle spielt Gott dabei? Ich meine damit solche Situationen wie zum Beispiel bei Annika und Jens, die keine eigenen Kinder kriegen können und sich seit langem schon ein Adoptivkind wünschen und jetzt endlich die Chance haben. Sie sind angeschrieben worden und jetzt könnte es endlich so sein, und völlig unerwartet ändert die leibliche Mutter kurz vorher ihre Meinung in Bezug auf Pflege und Adoption. Als Single, du betest so lange für einen Partner oder für eine Partnerin und dann findest du tatsächlich einen Menschen, der zu dir passt, und nach kurzer Zeit zerbricht trotzdem die Freundschaft zu ihm oder zu ihr. Wieso? Mein Freund wird schwer krank. Ich bete wochenlang und ich bete intensiv um die Heilung. Und er oder sie stirbt trotzdem. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dann gibt es so Fragen, die dann hochkommen. Und es gibt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle Zweifel, die hochkommen. Wie ist das mit Gott dann? Ich bin arbeitslos geworden. Ich bewerbe mich auf eine Stelle. Und das würde so gut zu mir passen. Und ich denke, das muss es doch sein. Meine ganze Kleingruppe in der Gemeinde betet dafür und ich bekomme trotzdem eine Absage. Da stehen zwei vor den Trümmern ihrer Ehe. Sie bitten Gott um Heilung ihrer Ehe. Und sie suchen Rat und sie mühen sich. Und trotzdem gibt es keine grundsätzliche Lösung ihrer Konflikte. Ich setze mich mehr und mehr für die Gerechtigkeit, für die Verbesserung dieser Welt ein. Ich hänge mich wirklich rein, achte darauf bei dem, was ich einkaufe, setze mich bei einer Gruppe ein, die sich für Flüchtlinge einsetzt oder was es auch immer ist. Und trotzdem bin ich immer wieder so konfrontiert mit wachsender Ungerechtigkeit, mit Sachen, die schwieriger werden. Ihr versteht an meinen Beispielen, worauf ich hinaus will. Da kann es einem passieren, dass man nicht nur die Welt, sondern auch Gott nicht mehr versteht. Gott wird mir vielleicht an dieser Stelle fremd. Und ich fange an, Gott Vorwürfe zu machen, weil ich das in meinem Kopf nicht zusammenkriege, dass so etwas passiert und gleichzeitig ich glauben soll, dass es Gott gut mit uns meint, dass er es gut mit dieser Welt meint. Ja, wegen solcher Dinge hat schon der ein oder andere seinen Glauben über Bord geworfen. Natürlich, ich glaube, dass es Gott gibt. Aber es geschehen manchmal Dinge, die passen einfach nicht, wenigstens in meiner Vorstellung, nicht zusammen. Und ich möchte heute euch jemanden vorstellen, also ganz grundsätzlich finde ich das so, oder ich bin so dankbar, dass diese Gedanken für die Bibel nicht fremd sind, sondern dass wir Beispiele haben, wie Leute diese Fragen aufgeworfen haben, wie sie immer wieder durchdacht haben. Wenigstens heute Morgen ist es so bei Johannes dem Täufer. Er hat sein Leben für Gott eingesetzt. Johannes hat den Leuten gesagt, dass Jesus der versprochene Retter Gottes ist. Für seinen Glauben kommt er dann aber ins Gefängnis. Und Jesus, der Retter, der kommt nicht vorbei, obwohl er in der Gegend ist, obwohl er davon weiß, dass Johannes im Gefängnis sitzt, kommt nicht da vorbei, um ihn rauszuholen. Und was Jesus von diesem Jesus von Nazareth so hört, er kriegt nach und nach kriegt er Zweifel, ob das irgendwie zusammenpasst, ob seine Erwartungen davon, was er eigentlich gedacht hat, wie er gehofft hat auf Gott, wie das jetzt zusammenpasst mit dem, was er von Jesus hört. Und was dann passiert, das hilft mir wenigstens viel, mit solchen frustrierenden Momenten richtig umzugehen. Was passiert hier? Drei Schritte, die ich erkennen kann. Der erste Schritt ist, ich habe ihn genannt, wende dich an Jesus selbst. Ich möchte mit euch lesen, nur ganz kurz ein paar Verse aus Matthäus 11, ab Vers 2, wo das beschrieben wird, was hier passiert. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus zieht umher, er redet mit vielen Leuten, er heilt viele Leute, es passieren ganz übernatürliche Dinge durch Jesus. Und das führt zu der einen oder anderen Diskussion im Volk. Ist er das wirklich? Ist Jesus wirklich der seit Jahrhunderten versprochene Sohn Gottes? Ist er der Retter? Ist er unser Retter oder ist er es nicht? Jesus? Und im Kern glaube ich, dass sich an dieser Frage bis heute nicht viel verändert hat. Vielleicht geht es dir auch so. Du hast Leute um dich herum, du gehst vielleicht hier in die Gemeinde, du hast Leute um dich herum, die von ihrem Glauben an Jesus erzählen. Und was dann oft passiert, ist nicht immer so, aber was dann oft passiert ist, dass Leute von den guten Sachen erzählen. Das, was sie mit Jesus erleben, wie sie Probleme gelöst bekommen. Aber wie bei Johannes hier, ist das vielleicht bei dir selbst gar nicht so. Machen sich die anderen vielleicht was vor, wenn sie da von so guten Sachen erzählen? Und Johannes kommt hier in Not und er fragt aus seiner Not heraus, Jesus, ich habe immer gedacht, dass du es wirklich bist, dass du der bist, der kommen soll und unser Leben in Ordnung bringt, der Retter von Israel, unser Retter. Und bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Hier steht nicht, warum dieser vorbildliche Johannes der Täufer anfängt zu zweifeln. Er war damals, wir würden heute sagen, der Star der christlichen Szene. Aber in seinem Zweifel macht Johannes das einzig Richtige, und das ist das Erste, was ich aus dieser Geschichte lernen will. Johannes redet darüber. Johannes äußert seinen Zweifel. Johannes ist ehrlich. Er versucht hier nicht, eine fromme Fassade aufrechtzuerhalten. Denn ihr müsst euch das vorstellen, Johannes hat seine Fangemeinde. Und er gibt sich hier die Blöße, dass er sagt, ich weiß es nicht oder ich muss das geklärt haben. Ich zweifle. Er versucht hier nicht so eine Scheinfassade nach außen hin aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich erlebe das bei dem einen oder anderen Christen, der an dieser Stelle ein Stück weit denkt, was nicht sein darf, das ist auch nicht. Ich darf keine Zweifel haben und deshalb habe ich auch keine Zweifel. Ich bin dankbar für die Bibel, dass sie das sehr deutlich macht, dass wir in der Bibel von einigen Leuten lesen, wie sie mit ihren Zweifeln gekämpft haben. Du kannst Menschen lesen, wie sie von Gott frustriert sind, wie sie frustriert sind über sein Handeln. Ich hoffe, dass du nicht zu diesen frommen Leuten gehörst, die mit aller Kraft irgendwie versuchen, diese Fassade, dieses nach außen hin shiny und alles entspannt und easy von Gott so aufrecht zu erhalten, dass du nie diesen Zweifel an dich heranlässt, dass es dich zwar immer ankriegst, aber du mit Macht versuchst, es runterzudrücken und diesen Zweifel gar nicht zuzulassen. Johannes lebt hier ehrlich und völlig normal mit sich selbst. Er hat diesen Zweifel. Ihn interessiert im Grunde genommen recht wenig, was die anderen dann von ihm denken. Und er macht es richtig. Er geht nämlich mit seinem Zweifel an die richtige Stelle. Er geht mit seinem Zweifel zu Jesus selbst. Und Jesus heute diesen Zweifel zu bringen, heißt Gott direkt zu fragen, heißt mit Gott zu reden, heißt Gott im Gebet zu sagen, ich komme damit nicht klar, ich verstehe das nicht. Wenn dir etwas passiert, das deinen Glauben ins Wanken bringt, dann ist das Beste, was du machen kannst, alle deine Zweifel Jesus selbst zu bringen, ihm zu sagen, hier, das verstehe ich nicht. Ich bin dankbar, zum Beispiel in dem Psalm, wir lesen im Psalm viel davon, dass Leute Gott sagen, Gott, ich sage das mal auf Marco Deutsch hätte ich mal da gesagt, auf Gott, komm in Gang, wo bist du? Also wir brauchen dich und oder umgekehrt, Psalm 62, Vers 9, da heißt es, schüttet euer Herz bei Gott aus. Wir können das rauslassen, was uns belastet und auch klagen und auch weinen. Schütte dein Herz bei Gott aus und sag ihm einfach ganz direkt, wenn du ihn nicht mehr verstehst. Das lerne ich hier von Johannes dem Täufer, dass er nicht in seinem Zweifel sich eingräbt, sondern dass er wirklich nach einer Lösung sucht und damit mit dieser Frage zu Jesus geht. Mein zweiter Gedanke, halte dich an die Erfahrungen von anderen fest. In Matthäus 11 geht es ab Vers 4 weiter und dann lesen wir dieses. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Johannes ist im Gefängnis. Johannes bekommt das nicht direkt mit, was außen passiert. Er lebt das nicht alles selber, er sieht das nicht alles selber und deshalb schickt er hier seine Freunde zu Jesus. Und diese Freunde schauen und diese Freunde sehen das, was passiert. Ich finde es sehr interessant, dass Johannes das so macht. Johannes verlässt sich auf das, was seine Freunde verstehen, was seine Freunde erleben. Ich versuche das mal zu übersetzen. Wenn ich im Moment in so einer Zeit bin von Fragen, von Zweifeln, dann kann es eine enorme Hilfe sein, das zu tun, was Johannes hier tut, nämlich ich halte mich an die Dinge, an den Dingen fest, die andere mit Gott erleben. Vielleicht erinnerst du dich an die Dinge, die du selber schon in der Vergangenheit mit Gott erlebt hast. Vielleicht hältst du dich aber auch an das fest, was andere mit Jesus erlebt haben. In der letzten Woche bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, bei YouTube über ein Interview gestolpert von Wilhelm Bunz. Ich weiß nicht, ob du Wilhelm Bunz kennst. Er ist bekannt geworden als derjenige, der größere Teile der Bibel aufgeraucht hat. Der hat sich seine Zigaretten aus der Bibel gedreht als Zeichen von Gott, du kannst mich mal. Also und so. Und in diesem Interview, ich werde das YouTube-Video nachher verlinken unten, wenn du nachher nochmal später guckst, nach dem Gottesdienst wirst du diesen Link finden. Es ist krass, wie Gott sein Wort im Leben von diesem Wilhelm Bunz gebraucht hat. Und was dann passiert ist, einer, der vorher von allen abgelehnt worden ist, in heftige Kriminalität gelandet ist, Gott gesagt hat, du kannst nicht existieren. Wenn mein Leben so abläuft, du kannst nicht existieren. Und was dann passiert ist. Verstehst du, was ich meine? Manchmal ist es so, dass man sich an das festhalten kann, was andere mit Gott erleben. Johannes hat das wenigstens so getan. Er hat seine Jünger geschickt, seine Jünger haben das gesehen, seine Jünger haben das gehört und dann sind sie zurückgekommen zu Johannes und haben das berichtet. Und nicht zuletzt mache ich, wenn du Bibel liest, machst du genau das. Du liest von den Berichten, wo andere Leute Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die haben das aufgeschrieben und jetzt lesen wir diese Berichte. Und dann ist nämlich das genau das, was uns berichtet wird, was hier Jesus sagt. Die Jünger von Johannes haben gesehen, wie Blinde wieder sehen, Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Das alles wird zuverlässig im Matthäusevangelium berichtet. Und ich sitze manchmal im Gefängnis meines Zweifels und das, was ich machen kann, ist daran festzuhalten, was andere erlebt haben. In der Bibel das nachzulesen und das schlicht wahrzunehmen und zu glauben, was in der Bibel steht. Ich halte mich fest an die Dinge, die andere mit Gott erlebt haben, auch wenn ich das gerade selber so nicht erlebe. Das scheint Jesus zu meinen, wenn er hier sich da so äußert in unserem Text. Jesus zählt diese ganzen Wunder auf und er tut das sehr absichtlich. Er tut das absichtlich noch aus einem zweiten Grund, warum Jesus das so hier sagt. Johannes der Täufer fragt ja, bist du wirklich der Retter, der da kommen soll? Johannes wartet auf einen ganz bestimmten Retter. Wie diese Ankunft aussehen soll, das hatten Propheten schon Jahrhunderte vorher gesagt, hatten gesagt, was dann passieren soll. Und einer dieser Propheten ist zum Beispiel Jesaja und er sagt in Kapitel 29, Vers 18, und da merkst du, warum Jesus so antwortet, Jesaja viele Jahrhunderte vorher sagt, dann werden sogar Taube hören, was aus der Buchrolle vorgelesen wird. Und die Blinden kommen aus ihrer Dunkelheit hervor und können sehen. Wer niedergeschlagen war, freut sich wieder. Und weil der Herr selbst der Grund seiner Freude ist, die ärmsten Menschen brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Tyrannen und den frechen Lästernmäuler gehen zugrunde. Ausgerottet werden alle, die nur darauf aus sind, das Recht zu verdrehen. Diese Verheißung hat sich erfüllt, oder? Ja, irgendwie schon. Also wenigstens das mit den Tauben, die wieder hören können, die Blinden, die wieder sehen können, die Armen, die haben sich gefreut. Aber was ist mit den Tyrannen und den Spöttern? Verfolgt oder vertilgt wurden sie jedenfalls nicht. Die sind immer noch da, beschäftigen Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz. Und es gibt so mehrere Stellen im Alten Testament, die genau das Gleiche sagen. Wenn der Retter kommt, dann werden Heilungen geschehen und dem Bösen in der Welt wird ein Ende bereitet werden. Für die Bibelkenner damals gab das ein Problem, weil die erste Hälfte dieser Voraussagen sind erfüllt, aber die zweite Hälfte. Wenn Jesus der Retter ist, dann brachte Jesus eben nicht diesen Tag der Vergeltung, machte eben den Tyrannen und den Spöttern kein Ende. Die Römer damals, Johannes sieht das ja, die Römer sind immer noch am Drücker, er sitzt immer noch im Gefängnis. Und passt das jetzt zu diesem Versprechen im Alten Testament? Bist du der, der da kommen soll? Das ist die Frage von Johannes. Ist Jesus von Nazareth wirklich die entscheidende Person der Weltgeschichte oder sollen wir auf einen anderen warten? Sollen wir an jemand anders glauben? Johannes wartete auf den Retter und er kannte sich mit diesen Textstellen gut aus. Und er sieht auf Jesus und er ist verwirrt mit Jesus. Auf der einen Seite scheinen die Verheißungen sich genau zu erfüllen, Heilungswunder und all das, aber das Messias-Sein, was auch dazu gehört, der Retter-Sein, dass die Feinde Gottes vertilgt werden. Ich denke, genau das war das Problem von Johannes. Und ich kann mir vorstellen, dass die Antwort, die Jesus ihm gab, ihm auf der einen Seite hilft und auf der anderen Seite nicht. Dass Jesus Leute heilt, davon hatte Johannes auch schon vorher gehört. Aber Jesus, du verhältst dich einfach nicht so, wie ich das erwartet habe. Du bist einfach nicht so, wie ich mir meinen Retter vorstelle. Kann Jesus wirklich der Retter sein, wenn er die Bösen nicht vernichtet? Und auf diese Frage antwortet Jesus mit nur einem Satz. Und das ist mein dritter und letzter Gedanke. Ich habe ihn genannt, lass Gott Gott sein. In Matthäus 11, Vers 6. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Oder andere übersetzen, dem wird es gut gehen, der sich nicht daran aufreibt, dass ich so bin, wie ich bin. Oder eine andere Übersetzung ist, glücklich ist der, der nicht irre wird an mir. Jesus weiß, was Johannes hier beschäftigt und er hätte ihm jetzt seitenlange alttestamentliche theologische Auseinandersetzungen schreiben können, bücherweise und Begründungen, wie es sein kann, dass der Messias zweimal kommen muss, nämlich einmal als Retter und einmal als Richter und dass Jesus wiederkommen wird und dass er dann als Richter kommen wird und dann das Böse wirklich vertilgt werden wird und all diese Dinge. Wir wissen das heute. Johannes wusste das damals nicht. Aber Jesus erklärte ihm das auch nicht, weil er merkte, dass das tiefste Problem von Johannes nicht ein Kopfproblem ist, wo er jetzt mit Büchern kommen kann und mit schlauen Gedanken, sondern dass es ein Herzproblem ist. Jesus sagt deshalb Johannes ganz einfach, ärgere dich nicht an mir. Reib dich nicht an der Frage auf und pass auf, dass dich dieser Zweifel nicht kaputt macht. Du kannst an mich glauben, auch wenn du nicht alle Antworten über mich hast. Auch wenn dir manche Sachen unlogisch erscheinen. Und das ist der Weg zum Glücklichsein. Und Jesus sagt mir das bis heute. Du kannst dich über mich ärgern, dass Jesus nicht das tut, was du von ihm erwartest, dass dein Gebet so lange nicht in Erfüllung gegangen ist, dass du immer wieder Zweifel hast. Darüber kannst du dich ärgern und du kannst an diesem Ärger festhalten und dieser Ärger kann dich und deinem Glauben zerfressen. Aber das, was wir einfach feststellen müssen und was Johannes feststellen musste, ist, Gott ist einfach manchmal anders, als ich mir das vorstelle. Ich brauche die Berichte in der Bibel. Und ja, es hilft mir auch, wenn mir mein Alltag und mein Leben mit Jesus immer wieder zeigt, dass Jesus anders ist. Denn er ist anders. An einigen Stellen so sehr anders, als ich mir das vorstelle. Und das tut manchmal weh, weil ich es gern anders hätte. Es ist manchmal schwer zu akzeptieren. Was in Jesaja 55, Vers 8 steht, ist so. Und das ist manchmal schwer das auszuhalten, aber es ist ein Teil der Wahrheit. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich muss mehr und mehr lernen, Gott Gott sein zu lassen und mich nicht über solche Dinge zu ärgern, die ich nicht verstehe. Und ich mag das manchmal, ich finde wenigstens manchmal, dass kleine Kinder mir wie so einen Spiegel vors Gesicht halten. Ich habe das in der letzten Woche gelesen und ich will das kurz vorlesen, weil das für mich ein Stück meine Situation deutlich macht. Ein 3-jähriges Mädchen beobachtet, wie der Bruder Spinat isst. Und dann spuckt dieser Bruder einen Teil des Spinates, eine ordentliche Portion, auf den guten, teuren, handgeknüpften Teppich. Und das Mädchen beugt sich zu dem Fleck hinunter und bedauert diesen Fleck zutiefst, indem es sagt, oh, der schöne Spinat. Manchmal sieht vielleicht aus Gottes Perspektive das Ganze ganz anders aus. Während wir uns über den Fleck in unserem Lebensteppich Gedanken machen und fragen, wie Gott das nur zulassen konnte, macht er sich vielleicht ganz andere Gedanken. Vor 4 Wochen haben wir daran gedacht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, damals in einem dreckigen Stall, in Armut, als kleines Kind. Und Jesus hat tatsächlich nicht auf einmal die ganzen Probleme dieser Welt gelöst. Aber Jesus war da bei den Menschen, da, wo wir ihn am nötigsten brauchen. Und das ist er bis heute. Jesus will dein Retter sein. Jesus will dir vergeben, dir zeigen, wie das Leben geht. Und seine Hoffnung ist, dass wenn du zweifelst, du es genauso wie Johannes machst, nämlich Johannes ist mit seinen Zweifeln direkt zu Jesus gegangen. Er hat ihm das gesagt. Und Jesus hat ihm dann 2 Dinge wichtig gemacht. Halt dich an den Erfahrungen von anderen fest. Wenn du es selber nicht kannst, wenn dein Leben gerade selber so anders aussieht, halte dich an den Erfahrungen von anderen fest. Und das Zweite, lass Gott Gott sein. Und das gilt bis heute. Soweit, wir hören ein Stück Musik.